Thekenphilosophen, der Talk. Von Ralf Friedrichs mit seinen Gästen. Hallo und schönen guten Tag und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Ja, heute mal wieder mit einem Spieltagsbericht, was wir ja normalerweise nicht so oft machen. Wir diskutieren ja hier mehr oder weniger nicht immer über die Aktualität, sondern über andere Dinge. Aber heute machen wir halt mal eine Ausnahme und das mache ich nicht alleine, sondern mit Frank Stefan. Wir beide haben uns gerade gemeinsam das Spiel 1. FC Köln in Slowatschko oder beim 1. FC Slowatschko angeschaut. Und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, den Frank, den fragen wir doch auch mal zu seinen sportlichen Expertisen. Ich weiß, dass er da natürlich auch eine ganz kritische Meinung hat. Wer ihn nicht kennt, Frank Stefan ist Verleger, hat schon sehr viele FC-Bücher und FC-Filme gemacht. Die bekanntesten, oder die man kennen sollte, ist natürlich der großartige Film über Heinz Flohe. Das Buch dazu hat er auch gemacht, dann aber auch noch zusätzlich den Double-Film, der auch genau wie der Flohe-Film preisgekrönt wurde. Ich könnte jetzt immer weiterreden, der Mann ist einfach FC-Experte. Herzlich willkommen hier bei den Thekenphilosophen.
Ja, hallo.
Ja, wunderbar. Ja, es sind wirklich gerade mal 5 Minuten vergangen, wo dieses Spiel auf jeden Fall da irgendwo in Tschechien vorbeigegangen ist, also nachdem der Abpfiff erfolgte. Der 1. FC Köln hat in einem wirklich berauschenden Fußballspiel mit 1-0 gewonnen. Frank war völlig hin und weg, genau wie ich. Nein, ernsthaft. Spielwertung jetzt im ersten Moment, was würdest du sagen?
Ja, was würde ich sagen? Ich war die erste Zeit, jedenfalls ab die letzten 20 Minuten, sage ich jetzt mal, die waren wirklich ganz unterhaltsam und auch ganz nett. Aber alles, was davor war, das war schon ziemlich grenzwertig, würde ich mal sagen. Also von dem, was man da geboten bekam. Also ich war teilweise wirklich auch erschrocken über das Niveau, muss ich sagen.
Ja, es war sicher, man könnte fast sagen, der Uhrzeit angepasst, wo normalerweise die Kreisliga oder bestenfalls die Zweitligaspiele laufen. Das kennt man beim 1. FC Köln ja noch von früher. Dass das überhaupt um die Uhrzeit stattgefunden hat, hat natürlich seinen Ursprung. Es hat ja der Nebel des Grauens hatte ja gestern zugeschlagen. Haben wir so auch noch nicht gehabt rund um den FC, oder?
Das muss halt immer mal wieder was Neues geben beim FC.
Ja, wir hatten mal einen ähnlichen Vorfall. Das war AEK Athen 82. Da hat der FC 3-3 gespielt bis zur 91. Minute, damals noch unter Rinus Michels. Und dann ist der Strom ausgefallen.
Ah ja, genau, stimmt.
Genau, das Flutlicht war dann aus und der Witz war, in ganz Athen ist der Strom auch ausgefallen, war aber nach 3 Minuten wieder da. Nur im Stadion, da haben sie den Schalter nicht mehr gefunden, weil ich glaube, denen gefiel der Spielstand nicht so. Und der Witz ist, das Spiel musste wirklich komplett über 90 Minuten noch einmal wiederholt werden.
Ja, weiß ich gar nicht mehr.
Ja, ist ziemlich genau 40 Jahre her.
Ja,
ja, und der FC, das war das gute Omen, hat damals das wiederholte Hinspiel 1-0 gewonnen, das Rückspiel mit 5-0, damit aber auch genug mit diesen alten Vergleichen. Doch noch mal kurz zum Spiel. Ich weiß, dass du zwar ein großer Fußballkenner bist, auf der anderen Seite aber den FC momentan, zumindest den aktuellen FC, nicht so ständig verfolgst. Wie hast du denn die Mannschaft gesehen? Du sagst gerade, du warst ein bisschen erschrocken vom Niveau. Was genau speziell meinst du damit?
Ja, also sagen wir mal, dieses Rumgeschiebe, dieses wirklich mehr oder weniger uninspirierte Gekicke, was ich da in den ersten, sagen wir mal, mindestens 45 Minuten gesehen habe, das war schon teilweise wirklich sowas Ähnliches wie, ja, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber fast schon Kreisliga, ne, was man da gesehen hat.
Also klar, man muss natürlich kritisch sein, dass diese erste Halbzeit fast gar nichts geboten hat. Ich habe mir ein paar Zettel gemacht, also mit der ersten Halbzeit wäre ich mit einer Briefmarke ausgekommen und keinen Zettel. Adamian hat da in der 27. mal eine Großchance, das muss man schon sagen. In der 34. nur so eine Halbchance und dann gab es noch den Lattenkopfball auf Seiten der Slowenen, von Slowatschko, das klingt halt so ähnlich.
Ja, ja.
Also von daher war die erste Halbzeit, glaube ich, von beiden Seiten ziemlich, Mauekost, sage ich mal. Ne? Aber es wurde dann ja ein bisschen besser in der zweiten Halbzeit. Es gab ja erstmal diesen Elfmeter, den ersten Elfmeter. Mhm. denn wir haben einen Elfmeter gebraucht, um das Spiel zu gewinnen. Aber kommen wir erst zum ersten Elfmeter, den Kainz dann leider verschossen hat. Aus deiner Sicht berechtigt?
Der Elfmeter war schon berechtigt, ja, sicher. Und Kainz, ja, mein Gott. Er hat den Fehler gemacht, er hat halt als Rechtsfuß tatsächlich dann auch dann unten versucht, rechts reinzuschießen. Und das sollte man besser nicht tun.
Hat ein bisschen so sehr telegrafiert, glaube ich, ne? Dass er wirklich, also der Torwart hat natürlich spekuliert, das machen alle Torhüter. Und hat dann wahrscheinlich zu viele Signale aufnehmen können. Aber gut, Elfmeter, das wissen wir alle, ist ein bisschen auch Lotterie. Ja. Ich kenne es von mir selbst, selbst die größten Pfeifen können einmal einen verwandeln und die größten Techniker können auch mal einen verschießen, weil ich fand, dass Kainz wieder mal eigentlich der Aktivposten war.
Ja, der war gut, ja, keine Frage.
Ja, auch als Kapitän. Ist ja dann leider rausgegangen, aber ich vermute, da ist auch schon so mehr oder weniger so ein bisschen Schonungsgedanke gewesen. Ja, Frank, und dann gab es ja dann noch einen Elfmeter für den ersten FC Köln und der hat das Spiel ja am Ende entschieden. Das ist natürlich, also die Slowatschko hat sich richtig aufgeregt. Ne? Das war, die waren also richtig stinkig. Man hat ja auch gesehen, wie der Trainer da abgegangen ist. Und da gab es ja auch mal ein bisschen Zoff mit Steffen Baumgart. Ich finde, gehört irgendwo dazu. Kommen wir zur Szene. War es für dich ein Elfmeter oder war es keiner?
Letzten Endes war es schon ein Elfmeter, ja, muss man sagen. Und er ist ja auch dann, eigentlich kann man sagen, souverän verwandelt worden.
Ja.
Der Duda hat das ja... Er hat zumindest eins, der Torwart hat auch da wieder die Ecke zwar geahnt, aber der war so stramm geschossen, dass der da nicht dran kam. Und das, muss ich sagen, freut mich irgendwie für diesen Duda, denn ich halte den eigentlich für einen sehr guten Spieler, eigentlich.
Ja.
Also ich meine, ich verfolge den zwar jetzt längst nicht so, wie ich andere Spieler früher mal verfolgt habe, aber ich merke schon, dass der ein hohes Potenzial hat eigentlich. Ne? Und ich wundere mich darüber, dass der es nicht hinkriegt, da wirklich mal richtig auch zum Stammspieler zu werden. Das Potenzial dazu hätte er.
Also er hat auf jeden Fall, bevor ich auf den Elfmeter zu sprechen komme, würde ich das gerne bestätigen. Er wird immer sehr, sehr gerne kritisiert, aber die meisten, die ihn kritisieren, jedenfalls die, die das auch begründen, die sagen auch immer, ich kritisiere den deswegen, weil der unfassbar viel kann. Der ist wirklich fußballerisch richtig gut und wahrscheinlich auch der beste Fußballer, den der erste FC Köln vom rein fußballerischen hat. Aber er hat manchmal im Kopf so ein bisschen so seine Probleme. Und
oder sieht unglücklich aus. Ist, ja. Also zum Beispiel diese Szene, wo man sagt, der hätte drin sein müssen, wo der Helm ist ja auch hier erzählt, der hätte vorher schießen müssen.
Ja.
Ich muss gestehen, also ich glaube es nicht. Also der hat eigentlich alles richtig gemacht, in meinen Augen.
Mhm.
Und vorher schießen, ich wüsste jetzt nicht, wo er hätte vorher wirklich schießen können, ohne das Ding unter Umständen, wer weiß, wohin zu knallen. Und er hat es eigentlich richtig gemacht. Und dann halt eben das Pech, dass dann der Torwart doch noch irgendwie an der
Tür war. Er hat gut reagiert, ne, muss man sagen. Eine gute Torwartleistung.
Also er hat eigentlich in meinen Augen so wie er sich verhalten hat, so wie er sich bewegt hat und so wie er versucht hat, dann das Ding dann zu machen, ohne jetzt so im Hinterkopf, was man ihm scheinbar vorwirft, das zu verplänkeln und dann irgendwie dann doch nochmal einen Haken drehen, der nicht nötig war, würde ich in dem Fall jedenfalls bei der Situation nicht sagen. Ich würde sagen, er hat das alles soweit richtig gemacht, er hat nur Pech gehabt, dass dann der Torwart das Ding hatte.
Okay.
Sonst wäre da der große Zampano gewesen.
Okay, war er ja am Ende doch mit dem Elfmeter, den er dann verwandt.
Ja, deshalb freut es mich für ihn.
Ja, ne, das hat er dann auch die Grüße dann wahrscheinlich an Leute gesendet, die er kannte, weil er kommt ja aus der Ecke, zumindest aus dem Land. Ja, ich finde übrigens auch, dass der Elfmeter, dass man den geben kann, das wollte ich noch kurz erwähnt haben. Für mich war es jetzt nicht unbedingt ein Muss-Elfmeter, wo man sagt, boah, also da gibt es ja überhaupt keine andere Entscheidung, aber ich denke schon, im Großen und Ganzen kannst du ihn geben. Klar, für Slowatschko war es hart. Die sind jetzt auch komplett raus und aber das ist nun mal im Sport so und damit ist das Thema auch abgehakt. Hattest du eigentlich zu irgendeiner Zeitpunkt Sorge, dass der FC das Spiel verlieren könnte?
Ja, durchaus. Also es hätte ja mal sein können, dass da mal so ein Zufallspass funktioniert bei denen und dann hätte es durchaus sein können, dass die auch in Rückstand geraten. Hätte ich nicht ausschließen wollen.
Ja, ist zum Glück nicht passiert, aber es gab sicher ein, zwei Gelegenheiten.
Also es wäre auch jetzt nicht unbedingt berechtigt gewesen, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja,
weil
ja.
Das, was die geboten haben, war natürlich auch jetzt nicht sonderlich ansehnlich.
Also bei aller Kritik, die wir natürlich hier auch äußern sollten, und das erlauben wir uns einfach schlicht und ergreifend, muss man aber auch sagen, beim ersten FC Köln, das finde ich jetzt so, da merkt man so langsam aber auch diesen Substanzverlust. Also eben weil du jetzt nicht jede Woche den FC in jeglicher Feinheit siehst, so wie ich das teilweise immer noch tue, kann ich jetzt wirklich sagen, du merkst mittlerweile einfach, dass da Qualität fehlt. Wenn ein
Hector, haben ja auch wichtige Leute gefehlt.
Absolut. Also wenn ein Hector zum Beispiel ausfällt, ist das Qualitätsverlust. Wenn ein Ljubicic nicht dabei ist, ist das ein hoher Qualitätsverlust. Also das sind alles Dinge, die halt mit der Zeit sich sofort bemerkbar machen. Und natürlich geht ja Steffen Baumgart immer wieder hin und sagt, ja, wir haben im Prinzip zwei A-Mannschaften, es gibt keine B-Mannschaft. Ich meine, was soll er auch anders sagen? Natürlich weiß er, dass es große Qualitätsunterschiede gibt. Und ich finde, das ist auch ein bisschen der Grund, warum das gerade in der ersten Halbzeit so ausgesehen hat, wie es ausgesehen hat. Und man darf vielleicht auch nicht ganz vergessen, die kommen also auch ein bisschen verunsichert aus einer 5:0-Klatsche gerade zurück. Und ich denke, da kann man vielleicht noch mal ein bisschen Gnade walten lassen. Andererseits teile ich das aber auch, was du gesehen hast. Das war gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr, sehr dürftig. Und das darf ruhig ein bisschen mehr sein, gerade gegen so einen Gegner. Aber sie haben sich ja dann gesteigert. Es gab ja dann noch, ja, also die zweite Halbzeit, da bin ich dann mit einer Briefmarke nicht mehr hingekommen. Duda hatte noch die eine große Chance, hätte eigentlich auch machen müssen. Tickets noch so eine Halbchance. Hussein Basic hat dann noch eine Riesenchance. Also er hat dann später auch noch den Pfosten getroffen, da stand es schon 1-0. Also insgesamt, glaube ich, brauchen wir nicht darüber zu reden. Dieser Sieg war schon verdient.
Das war er, ja, auf jeden Fall.
Also und von daher jetzt die Konstellation so, mit 8 Punkten führen die beiden anderen Mannschaften, nämlich Partizan Belgrad und OGC Nizza, und nächste Woche dann das Rückspiel gegen Nizza in Köln, und das ist dann wirklich ein Endspiel. Ne?
Ja.
Kommen ein bisschen Erinnerungen hoch, ne? Weil ich meine, ich habe ja dein Radrennbuch von des Kölnischen Stadions, also das der Radrennbahn, und da hat nämlich auch schon eine Gala damals stattgefunden. Unter Cic Tschaikowski haben sie 4-0 gegen Nizza
genau
gewonnen.
Ja,
warst du da?
Ja.
Du bist damals da gewesen. Ne? Also war auch ein großer Abend. Die haben ja damals einige dieser tollen Abende gehabt und wird im Buch Mythos Radrennbahn wirklich herausragend beschrieben. Kann ich wirklich an dieser Stelle einfach nur empfehlen. Da reden wir auch sicher gleich nochmal drüber. Ja, der SFC Köln hat also nach wie vor die Chance, drin zu bleiben. Wie siehst du jetzt dann auch, ich meine, Unentschieden wird wahrscheinlich nicht reichen, du wirst das Spiel wohl gewinnen müssen gegen Nizza.
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Klar. Aber dann hätten sie zumindest die Chance, Gruppensieger zu sein. Ne?
Ja.
Das ist ja immerhin, wäre ja nicht unerheblicher Erfolg in meinen Augen, ne, wenn sie es hinkriegen würden. Ne?
Absolut. Also, ich meine, es
ist doch auch gut für die, ich meine, man redet immer von dieser Doppelbelastung und dem ganzen Theater, aber mal angenommen, man holt sich in so einem Wettbewerb halt so ein Selbstbewusstsein auf die Art und Weise, das überträgt sich automatisch dann auch auf die Bundesliga sowas.
Ja.
Immer davon zu reden, wie schwierig das doch ist und man muss dann samstags und mittwochs spielen oder donnerstags oder wann auch immer. Ja, mein Gott, was haben die armen Jungs in den 70er Jahren da alles machen müssen?
Ne? Ja.
Also das war völlig normal für die.
Ja.
Der Löhr hat mal irgendwann so spaßeshalber gesagt, wir wussten gar nicht, was wir sonst am Mittwoch machen sollen, ne? wenn ich das Spiel da gewesen wäre.
Zumal also, die ja immer wieder gesagt haben, sie gehen lieber spielen als trainieren.
Ne? Eben, ja. So sollte man es, denke ich, auch sehen. Ne?
Also, ja.
So schlimm ist das alles nicht. Aber gut, es wird halt so getan, als ob.
Zumal, oder auf der anderen Seite, man bedenken muss, die Verletzungsgefahr, das wird halt immer wieder gesagt, die ist halt größer natürlich, je mehr du spielst. Und heute hat sich, wenn ich das eben richtig gesehen habe, Lindenmeiner ja verletzt. Ich muss nochmal dazu sagen, für alle Zuhörer da draußen, wir wissen natürlich noch gar nichts, wir haben kein Interview gesehen mehr mit Steffen Baumgart oder haben sonst irgendwas jetzt gelesen, weil das Spiel ist ja wirklich erst vor ein paar Minuten zu Ende gegangen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie es da ihm da geht, aber wenn du eingewechselt wirst und dann direkt wieder ausgewechselt wirst, ist die Chance jetzt nicht so groß, dass er beim nächsten Mal spielen wird. Ne? Also ein weiterer Verletzter mehr, das ist natürlich nicht toll. Aber es ist halt die Frage, du kannst dich genauso gut auch im Training verletzen.
Ja,
das ist ja Pedersen und Hector passiert. Hector ist dann halt nicht mehr fit geworden, Pedersen hat man noch fit bekommen. Also von daher ist es nun mal so, Belastung ist sowieso da, ob du im Training bist oder nicht.
Ja,
aber du hast was Wichtiges gesagt, finde ich. Nämlich, man kann sich damit auch wieder freispielen, weil wir haben ja eben festgestellt, vielleicht lag es auch ein bisschen an der deftigen Niederlage, dass du dich erstmal wieder neu sortieren musst auf dem Platz und dann aber darüber ein gewisses Selbstbewusstsein dann doch wieder erspielen kannst, weil das wird denen ja gut getan haben.
Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Also das hätte man ja auch theoretisch bei allen anderen Sachen auch machen können, zum Beispiel DFB-Pokal oder so. Und da ist ja ähnlich. Also wenn du da dann irgendwie einen guten Lauf hast, das überträgt sich automatisch.
Damit könnte ich jetzt mal wieder zur allseits beliebten Frage kommen, auch wenn die in dem heutigen Spiel keine ganz große Rolle gespielt hat, aber es ist halt immer wieder von der Rotation die Rede. Ne? So, und ich habe so ein bisschen den Verdacht, das ist einfach so mein Punkt, den ich da auch ein bisschen einfach nochmal hervorbringen möchte, ist halt, dass man sich im Spiel gegen Partizan Belgrad meiner Meinung nach mit diesen Monsterwechseln, mit diesen 7 Wechseln direkt nach dem Spiel gegen Dortmund, wo die 3-2 überragend gespielt haben und gewonnen haben, vor allem in der zweiten Halbzeit, im Prinzip selbst den Wind aus den Segeln genommen haben. Ne?
Ja, ganz genau. Also ich finde das auch heute noch never change a winning team. Ne? Das ist auch ein stehender Begriff eigentlich. Und letzten Endes hat sich da in meinen Augen auch nicht viel geändert. Man kann natürlich punktuell Leute ersetzen, aber eine halbe Mannschaft oder mehr als das, das ist schon gefährlich.
Das ist halt so der Punkt. Ich glaube, das ist so.
Du kannst es eigentlich dann machen, wenn du so eine Klatsche hattest wie jetzt in Mainz. Dann kann das gute Wirkung haben. Aber ein Siegerteam so zu zerpflücken, halte ich für nicht so.
Damals hatte er ja vor allen Dingen, das hat glaube ich die meiste Kritik hervorgerufen, war ja nicht nur die Anzahl, sondern auch, dass du im Prinzip eine ganze Achse rausgenommen hast, dass du die 4 tragenden Säulen quasi, also Hector war dabei, Ljubicic, der damals noch nicht verletzt war, Hübers, so viel ich weiß, den 4. fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, es waren auf jeden Fall 4, Kainz glaube ich auch, nee, Kainz hat glaube ich gespielt, ist auch egal, auf jeden Fall war es eine ziemlich heftige Rotation und seitdem ist ja der FC so ein bisschen so, sage ich mal, ja, in die Unwucht reingeraten. Das ist im Prinzip immer noch eine Folge des Spiels. Aber naja, gut, mit dem heutigen Tag können wir das ja für beendet erklären, in der Hoffnung, dass es dann gegen Hoffenheim jetzt in 2 Tagen dann schon besser läuft. Da sind wir wieder bei der Diskussion. Also du hältst das auch möglich, 2 Tage, das kann man schaffen.
Ja, mit der Rückreise jetzt ist natürlich gerade mal ein Tag noch. Ne?
Also optimal ist es natürlich
nein,
nicht.
Nein, das ist es ganz gewiss nicht. Aber mein Gott, nochmal, das sind Profis. Also wenn das nicht hinhaut oder du nicht in der Lage bist, auch sagen wir mal innerhalb von 24 Stunden dich wieder so hinzukriegen, dass du eine vernünftige Mannschaft auf dem Platz hast, dann wüsste ich nicht, was da schief läuft.
Okay. Ja, der FC erstmal weiter noch in Europa dabei. Nächste Woche entscheidet es sich dann. Ich werde im Stadion sein, du wirst, glaube ich, nicht da sein. Das heißt, ich werde dich vertreten, weil damit Nizza sozusagen immer von einem von uns beiden besucht wird. Ist ja dann erst das zweite Heimspiel auf dieser Ebene, dass man da gegen den Verein spielt. Da liegen halt ein paar Jährchen dazwischen. Ich muss dir eine Sache fragen, und zwar hat Steffen Baumgart, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, er hat das gestern, also diese Spielverlegung, so ziemlich mit Humor genommen.
Mit 13 Uhr, ne?
Ja, ne? Also er hat das mit Humor genommen, einerseits mit 13 Uhr, aus dem Motto, das kennen wir ja aus der zweiten Liga, also er, wir in Köln sowieso. Auf der anderen Seite aber auch, hat er auch einen schönen Satz gesagt, der dich als Verleger interessieren dürfte. Er hat gesagt, in seiner Zeit, 1,5 Jahre Köln, er könnte schon 3 Bücher schreiben.
Ach ja.
Ja, also wie wäre es mit einem Angebot des Verlags Edition Stefan an Steffen Baumgart? Also dann kannst du das hier machen.
Ja, dazu so gerne.
Er hatte bestimmt, glaube ich, schon einiges zu erzählen, aber natürlich...
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Ja,
ja. Ja, der hat auch viel zu erzählen, glaube ich. Das ist also jetzt nicht dieses übliche Blabla, was andere halt drauf haben, dieses dumme stromlinienförmige Gelaber, was dann so schablonenartig von anderen kommt, der hat da schon Dinge dabei, wo ich sagen würde, ja, der hat was zu erzählen und zu sagen.
Okay, also damit hat sich Steffen Baumgart, sollte er das hier hören, aufgefordert fühlen, Kontakt zu dir aufzunehmen. Ja, ob er es dann jetzt sofort machen will oder später, das ist ja dann egal, dann kann man ja darüber diskutieren. Das war nämlich der eigentliche Grund unseres heutigen Gespräches. Der war ja sowieso, dass wir uns mal über deine Arbeit rund um den FC uns unterhalten. Du hast diese Woche auch einen sehr interessanten Post abgesetzt rund um Heinz Flohe, um das Buch. Und deswegen wollte ich sowieso mal mit dir sprechen. Jetzt kam dieses Spiel quasi noch dazu und das passte ganz gut in unsere Planung jetzt. Auch wenn es gestern verlegt worden ist, konnten wir das trotzdem heute ganz gut einplanen. Deswegen haben wir gedacht, machen wir doch einfach beides. Ich denke, über das Aktuelle haben wir jetzt erstmal soweit alles besprochen, weil jetzt muss man erstmal sich ein bisschen erholen, die Rückreise einigermaßen stressfrei gestalten, um dann am Sonntag dann vielleicht dann doch mit ein bisschen Glück dann auch gegen Hoffenheim zu bestehen. gehen. Dann können wir uns aber eigentlich genau darüber unterhalten, was du diese Woche geschrieben hast. Es ging um das Buch über Heinz Flohe. Das ist nicht mehr verfügbar. Vielleicht kannst du da ein paar Worte zu sagen. Du hast gesagt, es ist nicht mehr zu kriegen. Da könnte man auf der anderen Seite sagen, ja, wenn es denn so erfolgreich war, warum legst du es nicht nochmal neu auf?
Ja, klar, die Überlegung war natürlich auch da, aber wir haben halt eine sehr spezielle Zeit, in der wir gerade leben. Und das hat damit zu tun, dass damals das Buch, als es erschien, das war 2016, dass man das zu dem damaligen Zeitpunkt noch halt für 1990 anbieten konnte. Das ist also jetzt nicht irgendein Buch gewesen, sondern das hat ein Hardcover, das hat wahnsinnig viele Bilder drin. Das ist mit Fadenbindung ausgestattet gewesen. Das ist komplett vierfarbig gewesen und so weiter und so weiter. Also ein sehr aufwendig gemachtes Ding, in der so gesehen auch, naja, für damalige Zeit jedenfalls hohe Auflage, 5000, etwas mehr als 5000 waren es. Und würde man das heute nochmal auflegen, dann müsste das, ob man will oder nicht, mindestens 10 Euro mehr kosten.
Ja.
Sonst lässt sich das nicht mehr produzieren. Das würde auch heißen, man müsste, wenn man neu auflegt, halt eine neue ISBN-Nummer wieder machen. Man müsste, was weiß ich, die Preisbindung aufheben. Man müsste das dem Verzeichnis lieferbarer Bücher melden und so. Also das ist alles nicht ganz so leicht und auch schwierig. Und dann müsste es dann halt, wie gesagt, statt 1990, 29,90 oder was kosten.
Ja.
Und ob das heutzutage außerdem in der Zeit dann noch einer willens und in der Lage ist zu bezahlen, das steht ja auch nochmal auf einem anderen Blatt. Ne? Und dann müsstest du auch dann schon wieder, was weiß ich, mindestens 1000, 2000 Bücher machen und das, damit du einen vernünftigen Stückpreis hast. Also ich sehe das nicht, das wird auch nicht passieren. Also das Thema Flohe Buch ist auf jeden Fall damit jetzt leider so gesehen oder Gott sei Dank, wie man es sehen will, erstmal erledigt.
Okay, den Film gibt es aber weiter.
Ja, das ist eine andere Sache. Ne? Also ein Film mit DVD, das lässt sich leichter und auch wesentlich kostengünstiger reproduzieren und weiter dann auch vertreiben. Das lässt sich auch in kleineren Auflagen gut machen. Also von daher, der Film, den wird es weitergeben, ja.
Mittlerweile ist ja sogar dieser Film schon so eine Art, historisch ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er hat schon seinen Wert bei den Leuten. Nämlich als ich gesehen habe, oder als du diesen Post veröffentlicht hast, da wurde ja sehr stark drauf reagiert, da haben sich alle Leute wieder gemeldet, so wie großartig dann auch das Buch war, dann aber auch der Film, der wurde gleichzeitig auch direkt erwähnt. Das sind, wie du immer richtig sagst, zwei völlig verschiedene Geschichten, die natürlich das gleiche Thema haben und wo es natürlich sehr viele deckungsgleiche Sachen gibt, aber eben nicht nur.
Ja.
Und das ist natürlich im Buch, glaube ich, da konnte man ein paar Dinge bringen, die in einem, ja, im Film musste halt mal irgendwann fertig werden. Im Buch kannst du mehr ausholen.
Ja, du musst ja beim Film halt bewegte Bilder haben und das ist der Sinn eines Films.
Ja.
Und beim Buch kannst du halt eben Dinge versuchen zu beschreiben oder zu erklären. Das lässt sich dann in dem Film schlecht machen. Und das ist im, so gesehen war ich sehr froh darum, das Buch machen zu können. Und das habe ich ja dann auch versucht, in dem Text dann auch entsprechend zu formulieren. Das ist auch, glaube ich, zumindest ganz gut gelungen letzten Endes.
Ja.
Also es ist eine sehr gute und auch dann, wie ich würde mal sagen, ideale Ergänzung zum Film eigentlich, das Buch. Ne? Also es gibt ja Bücher, die werden zu einem Film gemacht, quasi als Film zum Buch, wo dann halt irgendwelche Bilder aus dem Film zu sehen sind und ein paar dumme zusätzliche Bemerkungen oder sowas. Das war das bei der Sache jetzt nicht. Das hat sich wirklich inhaltlich ergänzt und es waren zwei in sich schlüssige Dinge.
Jetzt muss man aber auch mal nochmal festhalten, und da komme ich jetzt auch mal auf die Person Flohe und natürlich auch auf sein Wirken beim 1. FC Köln, weil viele, die heute zuhören, sind halt FC-Fans. Ich denke, da zeigt sich aber, dass diese Person nach wie vor die Leute berührt. Ne? Also das, oder hast du das erst geweckt durch diese ganze Geschichte, durch Film und Buch?
Nee, geweckt kann man jetzt nicht sagen, aber es hat geschlummert und dadurch vielleicht auch doch vielleicht ein bisschen geweckt, ja. Also als damals die Frage im Raum stand, macht man es nicht, hat sich die Frage für mich eigentlich nicht gestellt. Ich hätte es gemacht, auch wenn es kein Mensch gekauft hätte. Also das war für mich damals der Hintergrund. Es hat sich dann aber dadurch, dass man es gemacht hat, rausgestellt, dass halt eben tatsächlich so eine nicht unerhebliche Anzahl von Personen gesagt haben, ja, ich habe ihn damals spielen sehen und ich weiß, und die sind mit dem Bewusstsein durchs Gelände gelaufen, dass sie damals was ganz Besonderes gesehen haben.
Ja.
Derer gab es sehr viele, die durch den Film dann halt eben auch regelrecht aktiviert wurden und die gesagt haben, ja, toll, dass es mal auch jetzt gewürdigt wird. Ja. Weil Flo war ja eigentlich, als er gestorben ist, ich würde jetzt mal sagen, ohne das jetzt in irgendeiner Weise negativ zu meinen, aber eigentlich vergessen. Also klar war der da, irgendwie auch im Bewusstsein der Fans, aber längst nicht so, wie es jetzt nach Film und Buch der Fall ist, wie heute.
Es ist, glaube ich, auch so, dass Heinz Lohe als damaliger, der ist ja der Double-Kapitän einfach des ersten FC Köln. Es gibt ja immer noch ein paar Leute, die ihn nicht kennen oder nur den Namen mal gehört haben. Die meisten, die jetzt hier zuhören, werden ihn natürlich kennen, aber dennoch werden es nicht alle sein, die ihn in der Gänze kennen. Er war nun mal der Kapitän der Meistermannschaft von 78, der Double-Mannschaft, weil die auch den Pokal gewonnen haben. Und noch dazu, nicht nur wegen seiner Kapitänsrolle, sondern einfach ein begnadeter Fußballer. Vielleicht, das hat ja auch Franz Beckenbauer gesagt, einer der besten Techniker der Welt. Und das ist ja eine Sache, die bundesweit sowieso fast in Vergessenheit geraten war. Und selbst in Köln drohte das ja schon in Vergessenheit zu geraten. Und ich denke, da hast du mit deinem Film, der in meinen Augen wirklich ein Meisterwerk ist, und das sage ich ja nicht nur alleine, wirklich das Bewusstsein wieder geschaffen für einen Fußballer, der ja aufgrund seiner Art und aufgrund der Art und Weise, wie die Medien damals auch damit umgegangen sind, mehr oder weniger in Vergessenheit geraten ist. Weißt du, dass der nächste jetzt auch schon 75 wird oder werden würde? Es ist jetzt, ist ja analog zum FC. Der FC wird 75 und 17 Tage vorher, ist Heinz Flohe dann dran. Er wäre jetzt dann 75 geworden, also immer noch in einem Alter, wo man eigentlich, die wir jetzt die Tage gesehen haben, und noch gemütlich zu einem Talk gehen kann. Leider ist uns das und ihm natürlich vor allen Dingen nicht beschieden, sondern er ist früh verstorben. Die Figur an sich, die hast du sozusagen wieder, wieder ins Licht gerückt, in den Scheinwerfer. Bist du damit jetzt auch so, soll ich sagen, hat dir das auch ein Stück Befriedigung gegeben?
Ja, absolut. Natürlich, klar. Also das ist.
Also neben dem, dass man natürlich auch, das darf man, man will damit ja auch Geld verdienen, klar. Ja, na, aber das war ja nicht der alleinige Ansatz.
Nein, in dem Falle ganz gewiss nicht. Ne? Wie ich schon sagte, also ich hätte es auch gemacht, wenn mir vorher einer gesagt hätte, du machst den Film, aber wirst nicht einen Cent dabei verdienen, sondern noch drauflegen, hätte ich es trotzdem gemacht. Okay. Weil es einfach so ungerecht in meinen Augen gewesen ist, wie unterbewertet der Mann, als er starb, wirklich gewesen ist. Und das hat mich im Grunde angetrieben, das zu tun. Sagen wir mal so, wenn das jetzt ein anderer Spieler gewesen wäre, der zu Lebzeiten halt auch schon diesen Nimbus oder diesen Status gehabt hätte, dann wäre es vielleicht was anderes geworden. Aber bei Flo war es ganz besonders extrem. Für mich jedenfalls.
Ja.
Aber nicht nur für mich, wie es aussieht. Weil es gab viele Leute, die das halt eben auch dann später, es gab ja wirklich so wahnsinnig viele Reaktionen von Leuten, die den Film gesehen haben. Und man hat es ja auch bei der Premiere und so gesehen. Das waren ja wirklich Ausbrüche an Emotionen, die man da gesehen hat. Ne? Und das zeigt das halt, wie wichtig das auch war. Ne? Und insofern bin ich da sehr stolz auf das gemacht haben. Ja.
Kann es doch sein. Also wir waren ja damals im Residenzkino, als das die Premiere war. Da bin ich die Tage wieder drin gewesen und hatte dann sofort wieder die Erinnerungen, ne, wie der ganze Laden voll war und die Standing Ovations nachher, als der Film dann. Und das Schöne daran war, was ich jetzt einfach mal meiner Seite dazu sagen kann, weil ich ja an dem Projekt durchaus nicht ganz unbeteiligt war, vor allen Dingen, dass sich das über Jahre immer fortgesetzt hat. Natürlich dann nicht mehr in so einem riesigen Rahmen, aber schon sehr groß. Ich weiß nicht, ich habe mal so grob geschätzt, also ich denke mal so 40, 50 Auftritte in Filmhäusern, Lichtspielhäusern hatten wir bestimmt.
Ja.
Natürlich noch diverse Fanabende, wo der Film gezeigt wurde, ne? Aber die großen Sachen wie Fußballmuseum in Dortmund oder in Hamburg damals, wo Andreas Wettig, der es damals da mitorganisiert hat. Ja. In München sind wir gewesen, im sogenannten Stadion an der Schleißheimer Straße. Mhm. Auch der Laden rammelvoll, weil natürlich auch noch eine kurze Saison bei 1860 München gespielt hat. Aber ich finde, das hat sich so ein bisschen auch verloren, dass es rein um den FC ging. Es ging wirklich um den Fußball, um den Fußballer.
Und um die Person.
Um die Person, ja.
Sicher. Und das wäre wahrscheinlich auch jetzt noch weiter gegangen, hätte es nicht die ganze Corona-Scheiße gegeben, die da alles zunichte gemacht hat. Aber Gottlob, jetzt gibt es dann zumindest mal wieder eine Veranstaltung, die wird am 14. Januar sein, wo in der Kneipe in Köln-Stammheim, nicht in Stuttgart-Stammheim, der Film nochmal vorgeführt wird. Der Wirt, der das da veranstaltet, ich habe es leider in den Namen nicht präsent und auch den Namen der Kneipe nicht.
Können wir nachreichen.
Macht es richtig, er nimmt Eintritt. Halte ich auch für gut, weil die Leute sollen jetzt nicht, wie soll ich sagen, so glauben, dass das irgendwie so ein 0815-Ding ist, wo was nichts wert wäre. Ne? Mhm. Und was nichts kostet, ist nichts, so nach dem Motto. Das halte ich für richtig. Bin mal gespannt, wie viele Leute das machen werden. Das wird kein hoher Eintritt sein, aber symbolisch halt. Ja. Ne? Bin mal gespannt, was dann passiert, ne? Wie viele Leute dann kommen.
Ja, ich denke, dass damit zeigt man ja auch eine gewisse Wertigkeit, genau. Ne? Dass das man auch sehen kann. Also von wegen, komm, das ist mir jetzt mal 5 oder 6, was auch immer es sein wird, Euro wert. Ja. Um dann auch ein bisschen planen zu können, weil das ist ja auch, wir waren ja auch vor kurzem noch im Drehwerk, war das letztes Jahr, weiß ich gar nicht mehr, in Bonn. Ja, auf jeden Fall, es hat ja auch während Corona, als das erlaubt war, dann auch ein paar Veranstaltungen gegeben. Ich gehe auch davon aus, das wird weitergehen, weil das ist witzigerweise habe ich ja auch bei jeder Vorführung den Film mitgesehen, der wird in meinen Augen nicht alt. Na, klar, du weißt natürlich irgendwann, was kommt, wenn man den schon so oft gesehen hat, aber nun denn. Nee. Du hast ja dann 2 Jahre später, glaube ich 3 oder 4 Jahre später, hast du dann den Double-Film sozusagen nachgelegt. Hattest du da nicht Sorge? Er ist ja sehr erfolgreich geworden, sogar noch ein Stück erfolgreicher, was die Prämierungen angeht, nachher beim 11mm-Festival, beim Fußballfilm-Festival, wo er dann wirklich den ersten Preis weltweit sozusagen gewonnen hat. Flo hat nur in Anführungsstrichen den besten deutschen Film und den 2. Gesamtplatz erreicht. Also ne, auf die Art und Weise kann man auch mal nur sein. Aber dass dann im Prinzip ein ähnlicher Film aus der gleichen Zeit dann so durchstartete, warst du davon überrascht oder hat dich das eigentlich nur bestätigt, dass das ein Erfolg werden muss?
Ja, das weiß man vorher nie. Aber sagen wir mal so, als der Film... Gut, die Entstehungsgeschichte des Films ist ja auch nochmal eine Story wiederum für sich. Und als ich aber damals quasi das Endprodukt selber kannte und wusste, der wird dort in Berlin bei diesem Festival gezeigt, da war mir schon klar, dass das Ding allein aufgrund der Tatsache, wie der Film also von der Dramaturgie her aufgebaut war und auch von den Stellen im Film, wo man hat auch lauthals lachen können, dass das durchaus Potenzial hatte zu gewinnen. Mhm. Dass das allerdings so reibungslos und so wie selbstverständlich dann auch dann am Ende dann zum besten Film gewählt wurde, damit hatte ich natürlich jetzt auch nicht gerechnet, weil es gab ja zig andere Filme noch, die da kamen und da kann alles passieren. Ne? Außerdem, als es damals darum ging, da sind auch Sachen schiefgelaufen während des Kinos. Es sind also viele Leute, die in dem Film waren und nachher mussten die dann abstimmen, die Leute, die Zuschauer selber, die kriegten dann so eine Karte. Mhm. Und in dem Kino, wo das Ding lief, war es so, dass die Leute nicht wussten, wo die Karten überhaupt sind. Mhm. Und es sind sehr viele aus dem Kino gewandert, die keine Karte hatten, auch nicht abgegeben haben. Und das war also für mich damals so, dachte ich, ach nee, das kann schon gar nichts mehr geben, weil mindestens die Hälfte der Zuschauer hatten ihre Karte nicht abgegeben.
Okay.
Also wenn die noch dazugekommen wären.
Naja, dann wäre man, weiß der Geier, ne? Wäre kurz vor der Weltherrschaft.
Also, also das waren alles so Dinge, wo ich dachte, ja, ach, mal gucken. Also, und dann bin ich ja schon auf der, ich habe ja im Grunde das erst erfahren, als ich wieder schon in Köln war. Ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass wir gewinnen. Und dann komme ich zurück nach Köln und da kriege ich den Anruf noch mitten in der Nacht, dass der Film gewonnen hat. Und dann, ja, das war wirklich, wie soll ich sagen, so ein Schlüsselerlebnis beinahe. Ne? Also wo man sagte, Mensch, mein Gott, nochmal. Da habe ich noch den Thielen aus dem Bett telefoniert.
Genau, Karl-Heinz Thielen war mit dabei. Ne? Ich habe immer scherzhaft gesagt, wenn du irgendwas gewinnen willst, musst du eigentlich den Karl-Heinz Thielen mitnehmen. Genau. Weil er ja bei allen 7 Titeln des 1. FC Köln dabei war, in irgendeiner Rolle, entweder als Spieler oder als Funktionär, war er ja immer dabei. Und jetzt hat er ja mit dir auch wieder einen weiteren Titel erobert. Ne?
Ja, der war wichtig. Der Thielen war super wichtig. Ja, der hat das super gemacht. Also der hat ja auch eine gute Art zu erzählen und Anekdoten zu bringen und so. Das war schon schön, das war toll.
Ja.
Also da hat er sicherlich auch seinen Anteil dran, gar keine Frage. Ne?
Ohne Zweifel eine wichtige Person, nicht nur für den 1. FC Köln, sondern auch für den Film. In dem Fall war es ja der Double-Film. Ja, du hast ja noch so viele andere Sachen rund um den FC gemacht. Also wenn wir jetzt noch, du hast ja dann den ersten Film rund um den FC gemacht, das war glaube ich zum 50-jährigen Jubiläum. Ist das richtig? 50
Jahre? Ja, 97, ja.
Ja, dann war es der 40-Jährige. Ne? Nee, 50, Entschuldigung. Mhm. Wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. Ja, ne, also das kann ich mich noch erinnern, weil das der läuft ja auch noch. Ne?
Ja, der läuft auch noch.
Ja. Obwohl der ja so ein bisschen älter schon ist und dass man ihm auch mittlerweile ansieht, anderes Verfahren, damals noch nicht 16:9 und so. Aber wahrscheinlich wegen der vielen Personen, die da noch drin sind, die vielleicht heute nicht mehr unter uns fallen.
Das ist irre, was da, also wenn man sich anguckt, wer da alles noch drin vorkommt und mittlerweile alle schon gestorben sind, das ist schon irre. Das ist wirklich irre. Also ich würde mal sagen, mehr als die Hälfte derer, die da zu Wort kommen, sind mittlerweile tot. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Aber das war ja auch eine völlig andere Zeit. Das war ja überhaupt das überhaupt allererste Mal, dass überhaupt ein Film über die Geschichte des FC gemacht wurde. Das hat es ja bis zu dem Zeitpunkt damals gar nicht gegeben.
Ja, ja.
Und die ganzen Leute damals, die damaligen Leute, da ist ja noch Jupp Röhrig sogar noch damals dabei gewesen.
Der Bruder von Franz Krämer war dabei.
Der Bruder von Franz Krämer, Hans Schäfer und der König, Hans-Gerd König und so Leute, die alle da dabei waren. Also unglaublich, wie viele dabei waren. Und ja, das war, oder so ein Typ, der den kennt kaum jemand, der hatte sehr viel Filmmaterial damals dem FC schon geliefert, als jemand, der...
Carlo Serbrunn.
Genau, der war quasi so als so eine Art Filmer des 1. FC Köln engagiert. Ne?
Ja,
hat jedes Spiel, nicht jedes Training, aber jedes Spiel hat er gefilmt. Und außerdem aber auch sonstige Sachen gemacht. Also zum Beispiel die Beerdigung von Franz Krämer. Der ist bei jeder Reise mit dabei gewesen. Er hat also unglaubliches Material gehabt. Und das hatte der uns damals, was er noch hatte, jedenfalls... Mhm. Zur Verfügung gestellt und das waren tolle Sachen auch.
Ne? Ja, ja, und deswegen lohnt sich der Film sogar heute noch und wird nach wie vor gekauft bei dir. Ne? Also das ist sowas nennt man, glaube ich, im Business den Longrunner.
Ja,
ne? Also so eine Sachen, die wirklich lange laufen, jetzt nicht mehr.
Das ist natürlich von der Machart her, man merkt den Film schon anders, aber der älter ist, klar. Mhm. Aber es ist ja auch lustig, dann Wolfgang Obermatt von vor 25 Jahren zu sehen oder Michael Mayer und so Leute, ne? Also wie die sich auch dann so im Laufe der, oder Christoph Daum, ne? Wie die sich da so im Laufe der Jahre dann optisch verändert haben.
Das meinte ich ja eben, dass dass die Dinger ja nicht nur, so Dinger in Anführungsstrichen, nicht nur, sag ich mal, für den Moment sind, sondern also du redest über die Vergangenheit, damals schon die Vergangenheit des FCs und jetzt sind aber die Sachen, die damals aus der Gegenwart bewertet worden sind, nämlich eben diese Auftritte der von dir genannten Protagonisten, selbst schon wieder Vergangenheit. Also das hat schon wieder selbst einen historischen Anstrich. Interessant.
Ja.
Bücher natürlich auch. Ne? Also da ist ja auch einiges geboten gewesen rund um den 1. FC Köln. Mhm. Letztes Mal haben wir ja noch das, da durfte ich ja wieder mitwirken, zusammen mit Thomas Reinscheid das Buch über Maurice Banach gemacht. Ne?
Ja, ja.
Da sind wir natürlich jetzt mal gespannt. Wir haben vor kurzem Eckhard Sauchen, den Vizepräsident des 1. FC Köln, hier gehabt, auch hier bei den Thekenphilosophen. Und er hat ja gesagt, dass dieses Ehrenspiel, was für Maurice Banach noch stattfinden soll, dass das im Jahr 2023 dann endlich umgesetzt wird, aber immer noch keine Terminierung da ist.
Ja, weil da wäre ja zu schön, wenn es mal wirklich dann passiert. Ne?
Weil das wäre nämlich auch schön, wenn wir da nochmal, ich sag mal, auch in dem Zusammenhang sozusagen auch nochmal auf das Buch hinweisen, weil es natürlich noch Kapazitäten gibt sozusagen. Ne?
Da müssen kann man wohl laut sagen, ja.
Ja.
Also, aber das Banach-Buch ist wirklich sehr erstaunlich. Ne? Also das hatte letztes Jahr dann im Weihnachtsgeschäft sehr gut eigentlich funktioniert und auch die
Vorbestell-Situation
war sehr hoch, sehr groß, sehr gut. Und das riss dann aber wirklich sowas von total ab Januar diesen Jahres ab.
Mhm.
So habe ich das in der Form nie erlebt, muss ich sagen.
Das ist immer komisch. Ne? Man weiß nie genau, wie der Markt reagiert. Ne? Ich meine, klar, dass Maurice Banach immer noch über eine hohe Fangemeinde und Sympathie bei den Fans verfügt, das ist bekannt.
Ja.
Und das hat ja auch, wie du gerade bestätigt hast, am Anfang genau in diese Richtung auch gezielt und das ging in die Richtung. Aber irgendwann riss es halt ab. Und es kann natürlich auch wieder was mit der aktuellen Situation wieder mal zu tun haben, die du ja auch schon erwähnt hast. Es lässt sich vieles nicht richtig planen. Ne? Wie du eben auch schon gesagt hast, ist ja diese Geschichte, mache ich ein Buch oder nicht? Ich meine, das ist mit hohen Kosten, mit hohem Aufwand verbunden.
Ja, das war ja da auch schon der Fall.
Ja, also das ist ja da auch vierfarbig etc.
Ja. Und deshalb musste das ja auch also aus heutiger Sicht fast schon günstig sein, aber damals war es schon sehr teuer. Ne? Also wir hatten, ja, was war es, 24,90?
24,90, ja.
Ja, das ist ja auch nur mit Hängen und Würgen hingekriegt worden, ne? Also ja. 24,90. Ne? Und das müsste, wenn man es heute macht, kannst du auch nochmal 5, 6 Euro drauflegen bei den Papierpreisen, die nun mal eben da sind. Die lassen sich nicht wegdiskutieren.
Also wenn ihr weiter, wenn ihr gerade hier zuhört und denkt, Mensch, das Banachbuch stimmt, das Haft gibt es ja auch noch. Also schreibt einfach an die Thekenphilosophen, an mich, an Frank, an Edition Stefan. Das gibt's noch, das kann man noch haben und wir senden euch das gerne zu. Also gar kein Problem, nicht bescheiden sein, sondern einfach bestellen. Wir freuen uns natürlich riesig. Und ja, an der Stelle erlaube ich mir einfach mal auch eins zu verlosen, ja, dass ja, wir einfach sagen, dann schreibt er einfach an mich in dem Fall, friedrichs@ralf-friedrichs.de und dann schreibt er einfach nur, ich will das Buch gewinnen, ja, irgend so ein Satz und dann lasse ich mich einfach überraschen, wer kommt und dann werde ich das alles in eine riesige Lostrommel werfen und werde das dann von, ich weiß nicht, ob Frank dann gerade da ist, ziehen lassen, aber sonst werde ich es ziehen und dann sende ich es euch zu. Gerne von mir ein Exemplar unterschrieben. Thomas Reinscheid, der Mitautor, der ist jetzt nicht hier, den müssen wir mal sehen, dass wir es dann ohne ihn machen oder ich gucke mal, dass ich ihn irgendwann am Rande erwische. Also bitte, legt euch ins Zeug, ich würde mich freuen und für euch vor allen Dingen, weil ich denke, da gibt es eine Menge zu lesen. Ja, Mensch Frank, wir könnten noch so viel über deine Projekte reden. Gibt es denn bald was Neues rund um den FC?
Ja, ich hatte noch kürzlich, im September war das, hatte ich nochmal an die Leute, die halt bei mir in der Datei sind, in der Kundendatei sind, so eine Art Rundmail verschickt und darin geschrieben, dass wir jetzt dieses Jahr ganz sicherlich nicht mehr irgendwas über den FC machen werden. Oder ich habe gesagt, zu 99,9%. Und das Verrückte ist wirklich, dass sich jetzt in der Zwischenzeit doch wieder was Neues ergeben hat. Und damit hatte ich selbst nicht im geringsten gerechnet, muss ich sagen. Das wird allerdings nun auch nicht vor Weihnachten mehr erscheinen, das ist klar. Aber wir werden auf jeden Fall vorher nochmal eine Mail, also vor Weihnachten, raussenden, sagen, um was es sich da dreht, was für ein Buch das sein wird.
Das ist noch Top Secret, vermute ich mal.
Ja, Top Secret will ich nicht sagen, aber es wäre Quatsch, das jetzt schon rauszuposaunen.
Naja, verstehe ich.
Jetzt wird am übermorgen, oder nee, wann ist das, am 2. November, wird das Coverbild gemacht und dann kann man schon was vorweisen. Man wird vielleicht auch Auszüge, Leseproben aus dem Buch dann bereits haben und dann mal gucken, was dann passiert und vor allen Dingen, ob darauf dann halt Vorbestellungen kommen, was ich hoffe. Und das werden wir auf jeden Fall noch dieses Jahr machen, aber ich schätze mal, es wird dann so Februar werden, bis es erscheint.
Okay. Wir lassen uns einfach überraschen. Irgendwas werden wir da in der Hinsicht bestimmt auch wieder bei den Thekenphilosophen zu besprechen haben. Da gehe ich fest von aus. Ja, wir wollen das ja hier weiter fest etablieren. Ich bin ja gerade mit Thomas Wagner fleißig dabei über die ganze WM-Historie. Ich denke, es ist wichtig, dass man, also es gibt so viele Formate, die sich rund um die Aktualität des 1. FC Köln jetzt bemühen und das auch gut machen, wie ich finde. Ich höre da selber gerne rein. Aber ich denke, es muss auch mal ein paar andere Sachen geben. Der 1. FC Köln wird hier bei den Thekenphilosophen immer eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, aber es gibt auch andere Dinge. Über die Stones, über die Rolling Stones haben wir ja hier auch schon gesprochen. Das ist ja auch dein anderes Steckenpferd, ja. Ne? Und so langsam aber sicher merkt man auch, dass die Leute das dann auch interessiert. Also das ist so auch so ein Longrunner eventuell. Also da hast du ja auch im letzten Jahr dann oder in diesem Jahr Furore gemacht mit deinem Rolling Stones Buch. Also und solche Themen reden wir halt auch hier. Nationalmannschaft, ein bisschen Europapokal vielleicht, aber der 1. FC Köln, sorry, liebe andere Fans von anderen Vereinen, der wird bei den Thekenphilosophen immer eine ganz besondere Rolle spielen. Da bleibt nie aus. Ich denke, für heute machen wir aber an der Stelle mal ein kleines Break. Das heißt aber nicht für immer, weil das werden wir bestimmt nochmal aufnehmen. Weil der 1. FC Köln wird ja auch, wie eben bereits erwähnt, nicht nur Heinz Lohr mit 75, sondern der 1. FC Köln auch. Und ich finde, da könnten wir vielleicht so eine kleine Unterreihe mal so bilden, wo wir einfach mal sagen, so unsere persönlichen Highlights, die teilweise natürlich auch in deinen Büchern und Filmen vorkommen. Und da können wir gerne mal, wenn du möchtest, öfter mal drüber reden.
Ja,
das ist so eine spontane Idee, die ich gerade mit dir gar nicht groß abgesprochen habe. Aber da wir ja doch sehr oft miteinander letztendlich kommunizieren, würde das ja durchaus Sinn machen.
Ja,
ja, dann würde ich mal sagen, für heute ist es mal Schluss. Der 1. FC Köln ist erstmal noch nicht eine Runde weiter, aber er ist weiter im Geschäft und hat noch die Chance, die nächste Runde, in dem Fall halt dann die Vorrunde, zu überstehen. Und da drücken wir ihm natürlich ganz fest die Daumen. Für heute, wie gesagt, ist Schluss. Frank, ich danke dir und bis zum nächsten Mal.
Ja, gerne.
Dankeschön und Martio. Tschüss.
Ciao.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf allen Kanälen.